Hey, bevor es losgeht, gönnt euch noch einen kleinen Snack und ich sage an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. Ich muss sagen, ich bin schon seit langer, langer Zeit, auch privat, ein großer Fan von den Koro-Produkten und ich freue mich deshalb besonders über diese schöne Zusammenarbeit. Wenn ich Seminare gebe, dann bestelle ich hier zum Beispiel online die Nussmischungen. Ich liebe die Nussmousse oder die Energy Balls. Ich mag die vegane Bolognese sehr und ehrlich gesagt vieles, vieles mehr aus diesem riesigen Sortiment. Kleiner Frühstückshack von mir, wenn es mal schnell gehen soll bei euch. Banane mit dem Crunchy Erdnussmus. Yummy. Macht lange satt, ist mega lecker und gibt ohne Ende Energie. Passt auch super vorm Sport. Ich mag auch die Firmenphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht einfach viel weniger Müll. Und ihr Lieben, ihr habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt es mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Der Online-Shop ist riesig, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Es gibt viel zu entdecken und ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Und wie immer, von ganzem Herzen wünsche ich euch, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem schönen und wohligen Ort seid. Und übrigens, falls ihr diese Folge am Freitag hört, ich spreche da nie drüber im Podcast, weil ich das immer vergesse und vielleicht wisst ihr das gar nicht, ich schreibe jeden Samstag einen Newsletter. Und der Newsletter ist eigentlich mehr wie ein Blog. Also es ist kein reines Werbeinstrument, sondern ich teile viele Gedanken und Impulse in diesen Zeilen. Ich stecke da sehr viel Liebe rein. Und falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann packe ich euch den Link jetzt heute in dieser Folge einfach mal in die Shownotes und vielleicht sind da ja auch wichtige Impulse für euch und euer Leben drin. Wir sprechen heute über blinde Flecken und das vielleicht mal vorab, wir alle haben sie, auch ich entdecke immer mal wieder neun und die heißen natürlich blinde Flecken, weil wir sie nicht sehen können oder auch nicht sehen wollen. Wir schämen uns für sie, wir hassen sie, wir lehnen sie ab und am allerliebsten wären wir sie auf der Stelle und für alle Zeiten los. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, keine Chance. Denn sind es doch genau diese blinden Flecken in unserer Biografie, die Anteile in unserem Sein als Mensch, die unsere besondere und sehr, sehr dringende Zuwendung brauchen. Zumindest wenn wir uns nachhaltig nach Heilung und nach Veränderung sehnen. Warum das so ist, warum es so wichtig ist, sie zu begreifen und wie wir uns unseren blinden Flecken, unseren Schatten, unseren ungeliebten Persönlichkeitsanteilen und inneren Kindern Schritt für Schritt nähern können, darüber spreche ich in dieser Folge mit der fantastischen Maria Sanchez. Maria ist wie ich eine sanftmütige, hochspirituelle Traumaaktivistin, die dazu einlädt, sich selbst mutig, liebevoll und neugierig zu begegnen und ebenfalls der Philosophie folgt, Integration statt Amputation, Hinwendung statt Ablehnung. Im September ist ihr neues Buch erschienen, Der blinde Fleck, unsere psychischen und psychosomatischen Symptome als stärkste Verbündete. Sie ist bereits zum zweiten Mal mein Gast hier bei Get Happy und ich freue mich sehr, dass ich sie dieses Mal persönlich in ihrer Heimat Hamburg kennenlernen durfte, als ein extrem berührendes Gespräch gewesen und wir wünschen euch damit viel, viel Freude und wichtige, wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, liebe Maria Sanchez.
Ich freue mich sehr, dass wir uns hier live sehen können. Hallo, liebe Kathi.
Ich glaube, es ist 2 Jahre her, ne, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja, tatsächlich.
Da war es noch per Remote. Und jetzt ist es fast ein glücklicher Zufall, dass ich dir hier gegenüber sitzen darf. Und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, frage ich dich natürlich von Herzen und aus reinem Interesse, wie geht es dir?
Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin natürlich jetzt in diesen Tagen auch in großer Freude eben, dass mein neues Buch erschienen ist. Mhm. Und in diesem Moment geht es mir gerade wunderbar, weil wir uns hier gerade ganz gemütlich gegenüber sitzen und über ein aus meiner Sicht wirklich wichtiges Thema sprechen können. Also mir geht es wirklich gut.
Ja, dieses Thema blinde Flecken, das ist mal so ein bisschen so ein Schmuddelkind, ne? Man sagt das immer so im umgangssprachlichen nebenbei und manchmal auch so ein bisschen abfällig. Ja, da hast du halt leider einen blinden Fleck. Aber blinde Flecken sind genau eigentlich die Teile in unserer Seele, die so dringend unsere Zuwendung brauchen. In deinen Worten, was ist ein blinder Fleck?
Also ich spreche ja einmal von einem universalen blinden Fleck. Mhm. Vielleicht werden wir uns darüber auch noch ein bisschen mehr unterhalten. Und dann gibt es Ausläufer dieses universalen blinden Flecks, und da die bezeichne ich auch als blinde Flecken, und die gibt es eben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich spreche eben sehr respektvoll mit großer Würdigung vor wertvollen psychologischen und spirituellen Ausrichtungen ja von einem universalen blinden Fleck in der Psychologie und auch in der Annäherung an Spiritualität. Mhm. Denn für mich ist das eben nicht nur der Aspekt der Schattenarbeit, sondern eben auch der unbewusstere oder viel unbewusstere Anteil, mit dem wir uns von innen heraus unseren Schattenanteilen widmen. Also es geht mir ganz stark auch darum, dass wir unseren Blick öffnen können, dass wir aufwachen können, wie ich eben auch sage, aus einer bisher unbewussten Dynamik. Mhm. Und wenn man das tut, dann öffnen sich eben in der Regel noch mal ganz andere Türen.
Das Bewusstsein ist immer die erste Tür, die sich öffnet, oder?
Genau, und auch da, es beginnt ja schon damit, Kathi, dass wir uns häufig gar nicht die Frage stellen, wenn wir zum Beispiel die Augen schließen und uns fühlen oder wahrnehmen, dass wir uns in der Regel gar nicht die Frage stellen, wer in mir nimmt denn eigentlich wahr? Wir gehen häufig wie selbstverständlich davon aus, dass das Beobachter-Ich, wie man ja oft in der Psychologie sagt, dass das neutral sei. Aber das ist ja in der Regel gar nicht der Fall. Sondern wir widmen uns dann zum Beispiel einer schwierigen Persönlichkeitsseite in uns und wollen sie dann genau genommen nur weghaben. Und dann kann das in einem sehr flauschigen Kleid kommen. Aber letztlich wollen wir sie wegheilen oder weglieben. Und sich da die Frage zu stellen, wie nähere ich mich eigentlich meinen inneren schwierigen, in Anführungszeichen, schwierigen Persönlichkeitsseiten an, das halte ich für elementar. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich ja auch mein neues Buch den Seiten in uns gewidmet, die niemand haben will. Mhm. Auf der ersten Seite habe ich da eine Widmung eben drin, weil mein Herz so sehr für die Seiten schlägt, die wir in der Regel eben wegtherapieren, wegheilen, weglieben wollen. Und ich hoffe, dass, wenn wir uns ein bisschen mehr auf uns einlassen können und auch die Seite in uns erkunden, die sich gestört fühlt oder gepeinigt fühlt oder gequält fühlt, was ja auch total verständlich ist, dann können wir aber langsam bemerken, wow, da sind ja zwei Seiten in Not. Nicht nur zum Beispiel die Seite in einem Menschen, der Angst hat, sondern auch die Seite, die sagt, mit der Angst kann ich nicht richtig dann leben. Mhm. Und da plädiere ich eben für die Vielschichtigkeit unseres Menschseins.
Diese Anteile wegzulieben, fand ich gerade einen sehr schönen Einwurf, weil ich glaube, dieses Phänomen, dass wir glauben, wir könnten alles in uns wegatmen, wegmeditieren, weglieben, durchs Yoga wegmachen, da hat sich jeder schon mal dabei erwischt. Und natürlich, also ich bin ja der größte Fan der Meditation, jeder weiß das. Aber ich weiß auch, dass die Meditation mir vielleicht hilft, Geist und Körper mal zu beruhigen oder mich einfach zu zentrieren, in meine Präsenz zurückzufinden. Aber meine Anteile, auch die, die mir nicht so gut gefallen, die werde ich dadurch nicht los. Genau. Und aber sie auch nicht wegzulieben, weil man sagt ja immer, ja, du musst halt nur alle deine Anteile lieben. Ich teile diese Meinung übrigens auch nicht. Ich finde nicht, dass man alle Anteile in sich unbedingt lieben muss, weil es gibt sicherlich, und das ist die Komplexität, Anteile, die sehen das komplett anders.
Ja, und in meinem Buch weise ich darauf hin, es gibt aus meiner Erfahrung zwei Arten von Liebe. Mhm. Und die Liebe, die wir normalerweise im Alltag von der wir im Alltag sprechen oder oft auch in Therapien sprechen, ist eine Liebe, die noch innerhalb einer Dualität ist. Mhm. Also da ist Liebe zum Beispiel der Gegenpart zu Hass. Ja, man kann Liebe auch mit anderen Begriffen irgendwie füllen, mit Mitgefühl oder wie du gerade meintest, ne, liebe dich selbst und so. Aber da ist das immer noch ein Gegenpol. Wenn du dich genug liebst, dann wird dann die Depression dann auch irgendwie heilen können. Das ist etwas, was ich aber eben für eine Art von Liebe oder als eine Art von Liebe bestimme, die noch in der Dualität verstrickt und auch verhaftet ist. Und die Liebe, um die es aber tatsächlich ja bei Heilung geht, wenn es eben nicht um Beruhigung geht, ja, Beruhigung, Linderung, sondern um Heilung geht, dann heißt es ja tatsächlich, da kommt ja auch der spirituelle Aspekt rein, ein Ja zum Jetzt. Mhm. Nicht ein, du musst Ja zum Jetzt sagen, weil es ist wieder, dann hast du immer noch ein Ja gegen das Nein, sondern wie ich oft sage, Liebe sagt nicht, sei anders, Liebe sagt, sei. Mhm. Ja? Und diese Liebe, diese universellere Liebe, die kann man sich nicht vornehmen. Mhm. In dem Moment, wo wir sagen, oha, das ist ja gut, dann weiß ich, dann muss ich das tun, bin ich schon wieder in der Liebe, in der Dualität. Du kannst also aus meiner Erfahrung nur aufwachen aus einem verstrickten Polaritäts- oder aus einer verstrickten Polaritätsdynamik. Du kannst aber nicht sagen, ich mache das jetzt, damit ich dann hoffentlich heilen kann, mhm. sondern das, wofür ich plädiere, ist wirklich ein ganz tiefes Daseinsrecht für jede Seite, also auch für die Seite, die sagt, ich will es nicht haben, kann ich es nicht doch irgendwie weglieben? Mhm. Und dann diese Seite ebenfalls erkunden und sagen, okay, erzähl mir alles. Mhm. Du musst an einem inneren Ort leben, wo du das Empfinden hast, du kannst gerade dich nicht entfalten, erzähl mir doch gerne alles. Mhm. So immer wieder in die Vielschichtigkeit unseres Seins, weil wir sind faszinierende Wesen, wir Menschen.
Das ist Ganzheit, meine Lieben. Das wäre jetzt eigentlich schon ein perfektes Schlusswort gewesen für ein Gespräch.
Ein ganz kurzer Podcast.
Das gerade erst begonnen hat. Ja. Aber ich finde, das könnt ihr gleich nochmal zurückspulen, die letzten 2 Minuten. Ja. Und es euch nochmal anhören, weil das ist einfach, gerade auch aufgrund meiner sehr langen und sehr komplexen Heilungsreise, kann ich das einfach als Betroffene nur zu 1000% genauso unterschreiben. Und gerade diese Anteile, wir haben ja bislang darüber gesprochen, dass es auch Anteile in uns gibt, die uns überhaupt nicht gefallen. Aber viele Menschen verharren ja auch in dem Zustand, diese Anteile, nennen wir sie jetzt mal die dunklen oder die narzisstischen oder die boshaften, sich denen gar nicht zuwenden zu können oder zu wollen oder sie halt komplett negieren, weil die Annahme, dass es so etwas gibt in uns, und selbstverständlich gibt es das in uns, weil gerade für jemanden, der vielleicht narzisstisches Elternteil gehabt hat oder auch beide, dann sind es nun mal unsere Spiegelneurone, die dafür sorgen, dass es von diesen Personen auch interne Repräsentanten gibt. Es ist ja unheimlich schwierig, jetzt einem Menschen klarzumachen, du hast da vielleicht einen blinden Fleck und vielleicht einen Anteil, der ein bisschen narzisstisch ist. Man erreicht ja sein Gegenüber in der Regel nicht, ne, mit so einer Konfrontation.
Genau. Und deshalb halte ich tatsächlich unsere hartnäckigsten Symptome, mhm. psychische und psychosomatische Symptome, für unsere stärksten Verbündeten, weil sie lassen sich in der Regel nicht weglieben, nicht wegtherapieren, nicht wegmeditieren. Sie klopfen immer wieder an. Mhm. Und ich spreche auch, Kathi, nicht nur von den bekannteren psychischen und psychosomatischen Symptomen wie Zwänge, die wir haben, Depressionen, Ängste, Schlafstörungen, Migräne und so.
Prokrastination ist auch so ein Klassiker.
Sowas auch, mhm. genau. Ne? Sondern für mich ist, ich bezeichne tatsächlich als ein wiederkehrendes, leidbringendes Symptom jedes Symptom, was eben wiederkehrend ist und von dem du spürst, das dir zu schaffen macht. Also das kann auch ein Empfinden sein von zum Beispiel einem Widerstand, sich selbst zuzuwenden. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen das gerne, aber da kommt immer irgendetwas und sie werden immer wieder verführt, was anderes dann zu machen. Sie kommen sich einfach nicht näher und leiden aber immer wieder darunter. Also alles, was wiederkehrend ist und jemanden zu schaffen macht, wenn man das auch als ein Symptom nimmt, in dem Falle ein psychisches Symptom, da können wir natürlich sehr viel über uns erfahren. Man könnte auch sagen, alles, von dem du spürst, dass deine Entfaltungskraft irgendwie gehemmt ist. So, ne? Und das ist natürlich, wenn wir das jetzt auch so besprechen, es klingt natürlich leicht, das ist es natürlich gar nicht.
Nein, das ist es nicht.
Und dass wir selbstverständlich unsere wiederkehrenden psychischen und psychosomatischen Symptome als Feind erstmal sehen, das ist doch ganz klar. Also ich spreche in keinster Weise, und ich weiß, dass du das ganz genauso siehst, ne? Es geht nicht um einen Zuckerguss, ne? Und gar nicht, sondern es geht darum, den Feind, den vermeintlichen Feind, so tief kennenzulernen, dass wir sozusagen an der Quelle von ihm, wo ist er eigentlich entstanden? Was ist wirklich die Quelle meiner Depression? Was ist die Quelle meiner Prokrastination? Was ist da eigentlich los? An dieser Stelle werden wir ganz sicher erspüren, dass wir verdammt gute Gründe haben für das, was wir denken, fühlen und wie wir handeln. Und dann wächst ja ein Mitgefühl. Mhm. Und dann wandelt sich das eben langsam. Aber es geht nicht darum, ich widme mich dir, damit du dich wandelst. Wenn wir das entdecken, wunderbar, nicht nach Motto, ja, das darf nicht sein, sondern, aha, das ist auch eine verletzte Seite. Mhm. Und dann kann ich, oftmals muss ich sogar beginnen, mit dieser Seite überhaupt erstmal zu gehen, weil sie davor steht, vor dem eigentlichen Symptom. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine Depression habe und ich möchte mich der annähern, dann kann es sein, dass ich erst einmal mit der Seite in Kontakt bin, weil sie direkt vor meiner Nase ist, die sagt, ich will das nicht haben, ich leide. Und dann würde ich mit dieser Seite anfangen. Ich würde lernen, eben ihr erstmal zu begegnen. Ich spreche auch von dem Aufbau einer Begegnungskompetenz.
Mhm. So, ne? Ich finde das Beispiel, dass du, also das Buch ist wirklich, ich habe es noch nicht ganz durch, aber es hat mich total gepackt. Das ist übrigens ja auch eine Fortsetzung deines letzten Buches, Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Und was ich wunderbar fand, apropos Stichwort Depression, ist das Beispiel von Theresa, das du aufführst. Und ich finde, das macht es wirklich sehr greifbar, diese Ambivalenz und das Zuwenden aller Anteile, die davon betroffen sind. Magst du uns das vielleicht nochmal hier ans Herz legen?
Sehr gerne. Theresa ist eben eine, also natürlich mit veränderten Namen, eine Klientin, die ich eben hatte, die einen blinden Fleck, und das sage ich mit viel Respekt, weil da ist ja, also wie wollen wir wachsen, wenn wir nicht auch blinde Flecken in uns entdecken können?
Klar.
Genau, die sozusagen eine Denk- und Fühlweise hatte am Anfang, dass sie ganz klar für sich hatte, ich bin eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch, ich bin offen und ich bin eigentlich in meinem Wesenskern ein fröhlicher Mensch. Und jetzt habe ich aber irgendwie immer wieder eine depressive Phase, die kommt immer wieder. Und sie macht halt alles Mögliche. Sie geht zur Therapie, sie macht Seminare, sie geht zu Seminaren, sie kauft sich Bücher und ist sich gar nicht darüber im Klaren, dass sie die ganze Zeit versucht, ihre Depression
loszuwerden.
Genau. Mhm. In einem sehr schönen Kleid, ne? Weil das ja alles irgendwie auch nach Potenzialentfaltung klingt, so. Aber letztlich geht sie sich selbst an der Stelle ein bisschen auf dem Leim, weil ihr gar nicht gewahr ist, dass sie ihrer Depression kein Daseinsrecht geben kann, sondern nur ein Duldungsrecht, wie ich das oft sage. Mhm. Das heißt, okay, liebe Depression, liebes depressive Kind, sie hat ja auch dann, das beschreibe ich ja auch, Probleme mit der Mutter gehabt in der Biografie. Und als wenn sie einem realen Kind eben sagen würde, ja, ja, also du kannst mir alles erzählen und ich fühle wirklich tief mit dir, aber am Ende musst du schon fröhlicher werden.
So wie du bist, bist du nicht okay. Genau, am Ende
musst du schon so sein, wie ich dich haben möchte. Und dadurch kann natürlich dieses verletzte innere Kind, wenn ich das so nennen darf, nie wirklich landen. Und das ist ja oft auch etwas, wo wir uns, was wir uns schwer vorstellen können, Kathi, dass gerade unsere hartnäckigsten Symptome, weil viele Symptome lassen sich doch irgendwie noch wandeln, aber die hartnäckigsten,
aber einige nicht.
Die stehen da. Und ich habe oft das Bild gehabt, auch wenn ich mit Menschen arbeiten darf, habe ich oft das Bild, als wenn wirklich diese super verletzten Seiten in uns die Fahne hochhalten und sagen, Nein, ich werde nicht so, wie du mich haben willst. Ich werde nicht in dieses Förmchen passen. Und das Verrückte dabei ist, damit sind sie oft in tiefster Loyalität zu unserem Wesenskern. Weil wir hinterfragen ja in der Regel gar nicht, wie komme ich eigentlich darauf, dass ich meine zu wissen, wer ich eigentlich bin. Also auch bei Theresa, das beschreibe ich dann im weiteren Buchverlauf auch, ihr Problem ist zum Beispiel, und es war ihr gar nicht klar, oder ein Problem ist davon, sie hängt an einem positiven Selbstbild.
Das finde ich genial. Bitte sprich weiter, das finde ich genial.
Sie hängt an einem positiven Selbstbild, sie glaubt zu wissen, wer sie ist, eben kontaktfreudig und so. Und ihre Depression passt da nicht rein.
Sie ist nämlich nur das. Sie ist nur kontaktfreudig, genau. Und nur gut drauf.
Genau. Und jetzt glaubt sie selbstverständlich, also da ist ja auch, wie gesagt, also wir haben alle Theresas, ne? So.
Ja.
Ne? Jetzt glaubt sie natürlich, die Depression muss heilen, sonst kann sie ihren Wesenskern nicht leben. Und ich stelle halt respektvoll in dem Buch die Frage, aber Moment mal, wo bleibt denn da die Logik? Also woher weißt du denn, wie dein Wesenskern ist? Weil in der Regel ist es ja so, wir übernehmen als Kind ein bestimmtes Bild, wie wir sein sollten. So haben wir Liebe bekommen. Mhm. Daraus machten wir dann, wie wir sein wollten und glauben irgendwann, dass wir so sind.
Mhm.
Und überprüfen das gar nicht. Und selbstverständlich heißt das nicht, dass ihr Wesenskern depressiv ist. Es heißt, dass sie viel mehr ist als das, was sie im Augenblick vielleicht von sich erspüren kann.
Mhm.
Und das, was eben auch so interessant ist in dem Kontext ist, wir Menschen glauben oft, wir leiden dann an der Depression. So war es bei Theresa auch. Das hat sich ja sehr gewandelt im Laufe dann ihres Weges. Aber wir leiden in der Regel nicht an der Depression. Wir leiden an der Kluft zwischen unserem Selbstbild, so bin ich doch eigentlich.
Und dem, was ist.
Genau.
Mhm.
Je größer diese Kluft, desto größer ist das Leiden. Und wenn wir das mit hinzunehmen zu der Annäherung an uns selbst, dann kommen wir in ganz andere Tiefen.
Ach, das wird eine meiner neuen Lieblingsfolgen hier. Wirklich. Oh, das ist so gut. Nein, ich liebe auch deine Sprache und du bringst es so, so auf den Punkt. Und da ist bei mir auch noch, ich lerne ja auch, obwohl ich diese lange Geschichte hinter mir habe, ich lerne jeden Tag neu dazu über Trauma, über Traumaheilung, über mein Trauma, über meine Integration. Und diese Erkenntnis dank deines Buches zu haben, dass weil wir kommen ja, die meisten von uns kommen aus einem sehr negativen Selbstbild.
Ja.
Aber die Annahme, dass wir das komplett umwandeln können in ein rein positives Selbstbild, ist natürlich extrem selbstschädigend.
Genau.
Weil es gibt Tage, an denen wir traurig sind und es gibt Anteile, die depressiv sind und es gibt Anteile, die ziehen da einfach nicht mit.
So ist das.
Und dann sind wir wieder im Krieg gegen uns.
So ist das. Und das ist ja auch oft der Punkt, wo Menschen dann zum Beispiel sich auch von der Psychologie irgendwann abwenden und versuchen in der Spiritualität mehr heilsame Impulse oder größere Öffnungen zu finden, weil wir eben das Empfinden haben, ich bleibe ja irgendwie immer im Kampf. Aber eine Psychologie, die den spirituellen Aspekt nicht mit einbezieht, bleibt aus meiner Sicht unvollständig, aber eine Spiritualität, die den psychologischen Aspekt nicht mit einbezieht,
genauso.
Läuft Gefahr, zu einem Fluchtweg zu werden.
Dann ist es Spiritual Bypassing, meine
Ganz
Lieben.
Ganz genau.
Mhm.
Ne? Und wir sind vielschichtig, wie ich vorhin auch meinte. Wir sind Menschen und das heißt, wir haben unterschiedliche Ebenen und erst wenn die wirklich fruchtbar ineinander greifen, dann landen wir tatsächlich im Jetzt und nicht in irgendeinem doch versteckten Fluchtweg.
Oder in einer Utopie von uns selbst.
Ganz genau.
Mhm.
Und vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, damit das auch nicht falsch verstanden wird, weil ich weiß, dass du ja auch sehr aufstehst, ne, für mehr Aufklärung, mehr Wissen, mehr Mitgefühl in Bezug auf traumatisierte Menschen, in Bezug auf Trauma, ist mir auch wichtig zu sagen, manchmal brauchen wir eine Beruhigungspille, manchmal brauchen wir auch durch Regulation eine Linderung oder eben erstmal eine Beruhigung. Daran ist gar nichts verkehrt. Ich sage ganz oft zu Menschen, mit denen ich arbeiten darf, pack alles in deinen Koffer, was dir dienlich ist, in deinen Toolkoffer. Wichtig ist, wisse, was du tust. Ja, wenn du dich überfordert fühlst, ist das sehr gut. Wie bei Kopfschmerzen, das Beispiel habe ich auch im Buch, wenn du sehr starke Kopfschmerzen hast und du bist wirklich überfordert, ist das doch grandios, dass du eine Kopfschmerztablette hast.
Ja.
Die Frage ist, was machst du danach? Ne? Sagst du, oh Gott sei Dank, meine Kopfschmerzen sind weg, gut, morgen kommen sie wieder, dann nehme ich die nächste Pille. Oder sagst du, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Was war denn da gerade los?
Warum die Kopfschmerzen?
Genau.
Da teile ich hier gerne noch mal kurz meine Erfahrung mit meinem Lichensklerosus. Es wird jetzt übrigens dann demnächst auch mal eine Folge zu diesem Thema geben. Das ist eine sehr seltene Haut, obwohl so selten habe ich mittlerweile gehört, ist die gar nicht mehr. Es ist eine Hautkrankheit, eine Autoimmunerkrankung.
Okay.
Und Autoimmun und Trauma gehen ja, wie wir mittlerweile wissen, Hand in Hand.
Ja.
Und ich kann heute wirklich sagen, symptomfrei, obwohl die Schulmedizin was anderes sagt.
Mhm.
Aber wenn ich sehr, sehr starkem emotionalen Stress ausgesetzt bin, kommt der nächste Schub. Mhm. Kann ich die Uhr danach stellen?
Ja.
Und wie du schon sagst, ich könnte dann jetzt einfach wieder 4 oder 6 Wochen eine Cortisonsalbe nehmen. Oder ich nehme erst die Cortisonsalbe und blicke zurück und sage, okay, aber es ist nicht verwunderlich.
Ja.
Weil da ist wirklich, also dieser Anteil, der dieses Symptom trägt, der war in höchster Not und der Körper hat ganz klar mit mir kommuniziert. Und das heißt, die nächsten Tage Fuß vom Gas, ganz viel Mitgefühl, ganz viel Ruhe, Nervensystem runter und milde Lächeln und sagen, okay, ich kann es in Zusammenhang stellen, ich weiß es einzuordnen.
Wow, genau. Und das ist doch immer das Allerwichtigste, dass wir die Sinnhaftigkeit erfüllen.
Mhm, ja.
Weil wenn wir das nicht tun, triggern wir uns ja auch selbst.
Mhm.
Ne, dann kommt dann sehr schnell bei sehr vielen Menschen, auch sehr verständlich, eine verletzte Seite nach vorne, eine biografisch in der Regel sehr junge Seite nach vorne, die natürlich eine negative Zukunftsperspektive hat. Ich finde, daran kann man das immer ganz stark erkennen. Wenn Menschen in einer Hilflosigkeit landen, ist ja das Problem in der Regel gar nicht die Hilflosigkeit, sondern ich bin dann die Hilflosigkeit. Ich habe eine ganz starke Identifikation mit ihr. Und wenn unsere Zukunftsperspektive negativ ist, dann ist in der Regel für mich klar, wenn jemand so spricht, dass da gerade ein verletzter Anteil spricht.
Mhm.
Weil als Kind hatten wir tatsächlich ja gar nicht die Möglichkeit zu denken, na gut, das mache ich jetzt hier 16 Jahre oder 18 Jahre und dann kann ich endlich raus, sondern es ist wie einzelhaft auf ewig.
Mhm.
Ja? Und wenn wir das bemerken, wie du gerade sagst, Mensch, das ist doch kein Wunder, dass das jetzt gerade auftaucht und dann die Sinnhaftigkeit erfüllen und uns dann zuwenden können. An der Stelle finde ich, und deshalb ja auch stärkste Verbündete, werden unsere Symptome ja auch wirklich zu tiefen Lebenslehrern, manchmal auch zu spirituellen Lehrern, inneren spirituellen Lehrern, weil sie uns immer wieder deutlich machen, lande noch ein bisschen mehr in der Gegenwart.
Mhm.
Nicht im Sinne von, was ja leider auch manchmal auch in der Traumalandschaft gemacht wird, in der Gegenwart ist alles okay und das ist jetzt Vergangenheit. Davon halte ich gar nichts.
Ja. Funktioniert ja auch nicht.
Funktioniert bei den tieferen Dingen zumindest nicht. Es bedient immer noch ein Kontrollsystem. Es sagt immer noch zu der Seite in uns, geh weg.
Mhm. Ne?
Sondern dass wir wirklich sagen, wow, da meldet sich eine Verletzung. Hier kann eine Seite in mir, hier kann ich noch mehr nach Hause kommen. Hier kann ich ein bisschen mehr noch nach Hause kommen.
Mhm. So. Was soll ich sagen? Kann ich nur ein Ausrufezeichen hintersetzen.
Ja.
That's the way. Also das versuche ich meinen Menschen, mit denen ich arbeite, genauso zu vermitteln. Das ist wunderbar. Und es ist auch nach meiner Erfahrung das Einzige, was wirklich in Anführungsstrichen funktioniert. Also dieses riesige Kunstwerk an Zahnrädern, aus dem wir bestehen, zu begreifen und zu wissen, dass am Ende immer alles für uns ist und für uns arbeitet und nie gegen uns, auch wenn es sich manchmal so anfühlt.
Ja, und man könnte ja auch sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel eben von der Zukunft, ne, könnte ja jemand sagen, ja, aber Moment, die Zukunft muss ja nicht positiv sein. Stimmt. Aber das würde bedeuten, eine Position einzunehmen, zu sagen, ich weiß nicht, wie sie ist.
Mhm.
dann hätten wir eine Offenheit. Mhm. Wenn wir merken, die Fenster gehen zu, haben wir sie nicht. Und was du gerade eben auch sagtest, ich glaube, es ist ja heute an vielen Orten so zu hören, ne? Wir Menschen würden ja eigentlich ganz einfach funktionieren. Das ist eben auch, du hast es gerade schon gesagt, mit den Zahnrädern überhaupt nicht meine Erfahrung. Und ich finde fast, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist eine Beleidigung, ne, in Bezug auf die Weite unseres Menschseins. Wir sind hochkomplexe Wesen, wir sind wunderbare Wesen. Es ist nicht leicht, Mensch zu sein, weil wir komplex sind, weil wir Verletzungen eben davongetragen haben. Aber hier gibt es eben eine unglaubliche Möglichkeit zu heilen. Mhm. Und wenn wir Heilung nicht als etwas definieren, was weg muss, also diese Amputation, sondern meine Erfahrung ist eben wirklich, Heilung geschieht in dem, was dazukommt. Letztlich Liebe, nicht in einer verklärten Form, sondern in ihrer authentischsten Form, dann, glaube ich, können wir das Geschenk des Menschseins auch langsam beginnen, mehr auszupacken. Aber leicht ist es nicht. Deswegen, das weiß ich, ist bei dir genau das Gleiche, dass wir aufstehen wollen und immer wieder auch sagen wollen, nein, der Ausgang ist nicht leicht zu finden. Wäre er leicht zu finden, hättest du ihn schon lange gefunden. Das funktioniert nicht. Es ist ein Weg. Und wenn du dich fühlst, wie du fühlst, hast du verdammt gute Gründe.
Du schreibst in deiner Einleitung, das passt ganz gut und das fand ich nämlich ganz interessant, dass dieses Phänomen, dass wir uns alle die schnellen Lösungen und den Quick Fix wünschen und dass das der Zeitgeist ist.
Ja.
Wie meinst du das?
Ich finde erstaunlich, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, wo so schnelle Lösungen angeboten werden und wo eben aus meiner Sicht eben der blinde Fleck oder einer der blinden Flecke gar nicht wirklich geschaut wird, wer strebt denn eigentlich in mir nach Heilung,
schneller
nach
schnell
und schneller Lösung, genau. Also die ganzen, wenn man sich die Bestseller-Bücher im psychologischen Bereich oder auch im spirituellen Bereich anschaut, ne, in 7 Schritten, Punkt, 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 3 Wege zum, Punkt, 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 das bedient aus meiner Sicht die ganze Zeit das innere Kontrollsystem und da kommen wir auf längere Sicht überhaupt nicht vom Fleck. Ich glaube nicht, oder ich meine, das ist ja auch bewiesen, es gibt Symptome, die lassen sich innerhalb des Kontrollsystems wandeln. An späterer Stelle in meinem Buch erkläre ich auch das noch ein bisschen genauer. Aber die Symptome, deren Verwundungswurzel viel tiefer reichen, und das sind ja oft die frühkindlichen Verletzungen, da funktioniert das nicht. Dann wundern wir uns, Moment, ich habe doch mit dem Rauchen aufgehört durch Hypnose und wieso klappt das denn nicht bei meinem Essen oder andersrum, ja? Weil eben für tiefer gehende Symptome, für Symptome, deren Verwundungswurzel viel tiefer reicht, gibt es keinen schnellen Weg. Und eines der, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kathi, eines der der Säulen, finde ich, die sich langsam in uns ja auch so aufbauen, ist, wenn wir langsam nicht mehr danach streben, wenn ich erst das habe, dann beginnt mein Leben, sondern Heilung hat ja auch etwas damit zu tun, wir landen tatsächlich mehr im Jetzt und können das Ganze als einen Weg auch sehen. Und dann gibt es keine schnellen Lösungen, gibt es nicht. Aber unser Zeitgeist, finde ich, ist davon enorm geprägt.
Ja, das ist leider so. Ich habe schon das Gefühl, dass es sich in einem Bereich der psychospirituellen Ebene gerade so ein bisschen ausschleicht. Aber es ist natürlich wahnsinnig verlockend. Und was mir irgendwann bewusst wurde, und abgesehen davon finde ich es auch zutiefst menschlich, also auch ich hätte mir gewünscht, irgendjemand hätte mir wie Alice im Wunderland den Keks gegeben und alles wäre nur noch fluffy gewesen, aber so war es nicht. Und ich habe dann irgendwann im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass ich immer neuen Frust erzeuge über diese innere Haltung mir selbst gegenüber, dass ich doch jetzt endlich mal ankommen sollte, wo auch immer das ist. Und was mir irgendwann dann auch klar wurde, dass ja im Grunde genommen diese Haltung, du musst mehr machen und es muss schneller gehen, ja wieder zum Beispiel einen sehr verbreiteten traumaverknüpften Glaubenssatz bedient, nämlich du reichst einfach immer noch nicht.
Gar nicht. Ganz genau.
Also das heißt, wir schütten im Grunde genommen, du nennst ja die Teile auch, das finde ich auch sehr eine tolle Formulierung, die feuerlegenden Anteile, ja, und da schütten wir Öl sozusagen in einen feuerlegenden Anteil, der sowieso die tiefe Überzeugung in sich trägt, nicht genug oder du bist nicht genug, genau. Oder hier das System ist nicht genug, und dann geben wir unbewusst als Erwachsene im Hier und Jetzt diesem Anteil auch noch recht.
Ganz genau, ist genau richtig, was oder es ist meine Erfahrung, was du da sagst, und damit bedienen wir wirklich auch immer wieder das Muster, dieses sei anders, das ganz tiefe, ich nenne es ja auch Urtrauma-Muster, dass wir nicht in unserer ganzheitlichen emotionalen Landschaft angenommen wurden. Das kann auch gar nicht sein, weil unsere Eltern können uns sehr, sehr lieben. Ich glaube, es gibt nur wenig Eltern, die wirklich was Böses für ihr Kind wollen. Aber die Beziehung, die ich zu mir selber habe, ist ja die einzige Beziehung, die ich dann auch mit jemand anderem leben kann. Das heißt, wenn jetzt nicht die Mutter oder der Vater selber einen sehr tiefen Heilungsweg gegangen ist, dann kann ich meine Tochter, meinen Sohn unglaublich lieben und ich werde an bestimmten Stellen unbeabsichtigt immer wieder sagen zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter, sei anders. Und damit mache ich deutlich, du reichst nicht. Und wir führen das die ganze Zeit, wie du eben auch gerade meintest, weiter. Auch mit dem, ich muss das Symptom weglieben, wegheilen, ich muss nur das und das und dann, Punkt, 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 bin ich doch endlich in Ordnung. Dann beginnt mein Leben. Gib die ganze Zeit dem Muster Treibstoff, der eigentlich zu der ganzen Flucht- und kampfbasierten Dynamik in der Biografie geführt hat. Ne? So bist du richtig, da bekommst du Anerkennung und Liebe. Und so, naja, noch nicht so ganz, sei mal lieber anders.
Du benutzt häufig das Bild der Gefühlsrangliste. Das finde ich auch ganz interessant. Was bedeutet denn die Gefühlsrangliste?
Die Gefühlsrangliste bedeutet genau diese Dynamik, die ich eben mit anderen Worten schon versucht habe zu beschreiben. Wir sind zutiefst parteiisch. Wir sagen, wie in einer Rangliste, Freude ist höher als Traurigkeit. Und mittlerweile gibt es ja zum Glück auch schon so eine Wandlung in ganz vielen Bereichen. Alles darf da sein, aber da sage ich eben auch Vorsicht vor der Denk- und Fühlweise, die sagt, alles darf da sein, damit am Ende ich mich fröhlicher und freudiger und leichter fühle.
Damit das andere nicht weg ist.
Genau, es kommt einfach heute sehr im flauschigen Kleid daher. So, ne? Und da ist nichts verkehrt mit. Also es geht mir wirklich, und das sage ich ja immer wieder in dem Buch, was ist, ist. Es geht nicht darum, ja, das ist noch nicht so reif oder noch nicht erleuchtet genug oder so.
Da muss ich noch mal dran arbeiten.
Genau. Sondern wirklich zu sagen, ja, an dem Bahnhof, an dem inneren Bahnhof stehst du, wunderbar, schau dich um. Was ist, wenn du ganz dort ankommst, statt innerhalb der Gefühlsrangliste, Traurigkeit ist doch nicht so gut wie fröhlich sein, dann doch wieder nach Fröhlichkeit zu streben. Und die Seite in uns, die Gefühlsrangliste hat, wird nach Freude streben. Das können wir gar nicht aufhalten, sondern es geht mehr darum, diese Seite ebenfalls als verletzte Seite kennenzulernen. Denn wir gehen auch in Therapien. Wir gehen zu einem Therapeuten, wir sagen, ich habe eine Essproblematik, und wir fangen an, mit der essenden Seite zu arbeiten, aber nicht mit der Seite, die sagt, ich habe ein Essproblem. Wir betrachten in der Regel immer eine Seite des Konfliktes. Ne, ist ja klar, das ist, die Depression ist das Problem, aber ein Konflikt braucht doch zwei Seiten. Wo ist die zweite Konfliktseite? Aha, das ist die, die sagt, ich will es nicht haben. Und wenn wir damit beginnen zu gehen, dann ergibt sich tatsächlich auch in Therapien eine ganz andere Strömung. So. Und der Ausstieg aus der Gefühlsrangliste ist ja nicht, die muss aufhören. Ich meine, das ändert sich dann auch im Laufe der Zeit, aber da kommen wir auch in spirituelle Bereiche rein. Sondern, dass wir aufwachen aus ihr und sie mitbekommen. Und dass wir lernen, uns selbst zu begleiten. Mit dir immer wieder aufstehen, die Symptome an sich sind nie unser Problem, sondern wir können ihnen nicht begegnen.
Ja. Ne? Das ist wie, das ist mir heute Morgen so eingefallen, der Satz werde ich auf jeden Fall als Instagram-Post raushauen, nämlich, dass Traumaheilung nicht vor Verletzung schützt, sondern Traumaheilung hilft uns, mit Verletzung umzugehen.
Ganz genau, ganz genau.
Und in die Falle bin ich natürlich in meiner Traumatherapie auch, habe ich schon oft die erzählt, die Geschichte natürlich auch getappt, weil ich dann dachte, aber wenn meine Traumata geheilt sind, dann bin ich aber nicht mehr traurig, ne?
Genau.
Dann habe ich keine Angst mehr. Und dann kommt ein autonomes Nervensystem und sagt mal kurz, wo der Frosch die Locken hat.
Ja, genau.
Also,
und das ist zum Beispiel
Missverständnis ein großes und auch ein sehr toxisches, finde ich.
Und sehr verbreitet.
Ja, ne? Leider.
So. Ja. Es ist dieses Wenn-Dann-Denken und das ist
genau.
Eben die Gefühlsrangliste. Ne?
Mhm.
So, dann ist eben, dann, aber sie wirkt halt enorm versteckt in ganz viele Bereiche, diese Gefühlsrangliste. Und übrigens auch nicht nur individuell, sondern auch echt kollektiv, ne?
Du schreibst außerdem in der Einleitung, das fand ich auch sehr schön, den Satz, ein innerer Weg kann Gefahr laufen, an entscheidender Stelle das Wesentliche zu verfehlen, wenn er sich nicht mit der problematischen Wirkkraft des universalen blinden Flecks auseinandersetzt.
Genau.
Da ist er, der universale blinde Fleck. Was ist denn das?
Der universale blinde Fleck bedeutet, dass wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass in unserer Ich-Entwicklung, die beginnt ja mit 18 Monaten, das, also in unseren Breitengraden, es gibt andere Kulturen, da ist das ein bisschen anders gelagert, ab 18 Monaten beginnt ein Kind das Empfinden von Ich zu entwickeln, das ist dann auch ein Prozess.
Und, also als getrenntes Wesen von der Mutter.
Genau, mhm. Genau. Und oder zum Beispiel Kinder fangen dann an, auch wenn sie mit dem Sprechen beginnen, am Anfang sprechen sie oft in der dritten Person von sich. Ne? Lisa hat Hunger. So.
Mhm.
Und dass sie dann irgendwann bemerken, es gibt, ich habe Hunger. Es gibt auch bestimmte Tests, die man durchführen kann. Es gibt zum Beispiel einen Test, der mittlerweile jetzt schon auch ein bisschen in Frage steht, aber als einfach um das plastisch darzustellen, den Spiegeltest. Wenn man Kindern, kleine Kinder, einen Fleck ins Gesicht malt und man stellt sie vor einen Spiegel und sie haben noch kein Ich-Empfinden, versuchen sie im Spiegel den Fleck wegzumachen.
Interessant. Mhm.
Das heißt, in dem Moment, wo sie das dann bei sich wegmachen, können sie das schon unterscheiden.
Mhm.
So, ne?
Mhm.
Und in dieser Ich-Entwicklung, das ist eben etwas, wo ich ja auch von dem Urtrauma oder von der Urwunde spreche, haben wir oft gar nicht so in Gedanken für uns klar, die meisten zumindest erstmal nicht, weil es auch ein kollektives Phänomen ist, dass in der Ich-Entwicklung schon ganz viele Verletzungen mit einfließen. Weil ja, man weiß ja heute auch schon, Babys sind enorm bindungsorientiert und sie bekommen sehr schnell auch mit, wenn ich lächle, dann kommt das zurück, auch wenn noch gar kein Ich da ist. Ja, das sind Dinge, die ja viel unbewusster, aber es gibt ja schon ein Bewusstsein. Kinder orientieren sich. Und wenn wir das nicht mit einbeziehen, dass hier schon ein Parteiischsein beginnt, hier bekomme ich Liebe, hier bekomme ich keine Liebe, dann sind wir uns nicht gewahr, das fließt schon in die Ich-Entwicklung mit ein.
Mhm.
Ich nenne es ja auch biografische Schutzprogramme und das ist jetzt der psychologische Bereich. Das heißt, das, was wir als Ich empfinden, wenn wir sagen, ich fühle mich traurig oder so, ist schon innerhalb der Gefühlsrangliste in der Regel, innerhalb des gesamten biografischen Schutzprogramms, Schutz deshalb, weil ich eben schon sehr früh die Erfahrung in der Regel gemacht habe, selbst wenn meine Mutter erleuchtet gewesen wäre und mein Vater, der Kindergarten ist das in der Regel dann nicht.
Mhm.
Und ich mache schon ganz früh die Erfahrung, so bist du gut und so nicht.
Mhm.
Und wenn wir das mit einbeziehen, dann gibt es aus meiner Sicht ein großes Missverständnis, auch zum Beispiel in der Spiritualität, dann glauben wir, das Ego müsste überwunden oder transformiert werden.
Oder das Ego würde sterben. Das ist auch
noch
so was Verrücktes.
Oder es ist eine Illusion.
Mhm.
Ja, also das. Aber eigentlich ist es ein verletztes Ego.
Mhm.
Das Ego an sich war nie unser Problem. Mhm. Das verletzte Ego ist etwas, was sehr viel Leid zufügen kann, auch anderen Menschen viel Leid zufügen kann. Aber ein verletztes Ich braucht ja Hinwendung. Und nicht, dass man es überwindet, transformiert oder was auch immer. Und in der Psychologie eben dieser universale blinde Fleck ist eben, dass wir uns in der Regel nicht die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Ich, wenn ich von Ich spreche, was ist da in Bezug auf die Gefühlsrangliste, in Bezug auf das Parteiischsein? Und wenn wir jetzt darüber reden, Kathi, dann ist mir natürlich sehr gewahr, es klingt sehr komplex, ja, aber eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit beginnt zu beschäftigen, selbst wenn die Menschen, die uns zuhören, mit der Gefühlsrangliste erstmal gehen, dann kann man schon so viel mehr über sich herausfinden, mhm. ja. Und man kann in einen ganz anderen Seinsraum mit sich selbst eintreten.
Mhm. Da darf man sich auch diesen Konflikt, beschreibst du, zwischen einem Vater und seiner kleinen Tochter, darf man sich auch nochmal bewusst machen, welche Auswirkungen Sätze wie, und genauso wenig wie dir geht es mir jemals darum, irgendjemandem die Schuld zu geben oder Eltern zu bashen, ja. oder, weil wo hat es denn angefangen? Wer hat denn den ersten Stein geworfen? Genau. Also wie viele Jahrtausende wollen wir denn zurückgehen? Ja. Und gleichzeitig, was für Auswirkungen es hat auf uns als Erwachsene, wenn wir zum Beispiel als Kinder häufig den Satz hören, du brauchst keine Angst zu haben oder du musst nicht traurig sein oder was auch immer, also wo uns im Grunde genommen von unseren Bindungspersonen, die uns ja spiegeln sollen, denen wir zur Loyalität verpflichtet sind aufgrund unserer Neurobiologie, das bringt uns ja schon als kleine Wesen in einen unglaublichen inneren Konflikt. Und wie sollen wir denn lernen zu fühlen als erwachsene Menschen dann? Haben wir das im besten Fall gelernt? Ich nicht, ich musste alles komplett neu lernen. Auch übrigens die positiven Gefühle, die sogenannten. Was das für Auswirkungen hat auf uns, wenn wir diese Sätze hören, du brauchst keine Angst haben.
Genau, deswegen heißt ein Kapitel bei mir auch, wenn Fürsorge zur Gewalt wird, ja, genau. oder ungewollt zur Gewalt wird. Weil natürlich das Beispiel, was ich in dem Buch beschreibe, das kennen, glaube ich, so viele Klar. Menschen. Ne? Du hast die besten Absichten, du versuchst deiner kleinen Tochter oder deinem kleinen Sohn, deinem Kind deutlich zu machen, du brauchst keine Angst zu haben, ne? Hier ist alles in Ordnung. Aber was wir natürlich dann nicht beachten ist, das Kind bekommt ja aus seinem Inneren bestimmte Impulse. Ich habe Angst.
Die Angst ist ja da.
Die ist da, genau. Und wem soll das Kind jetzt vertrauen? Mhm. Papa oder Mama sagen, du brauchst nicht die Angst zu haben, aber mein Inneres als Kind sagt doch, hier ist doch irgendwas Bedrohliches. Mhm. So. Und weil wir natürlich als Kind überhaupt noch nicht in der Lage sind, und auch wie du gerade meintest, in der Regel natürlich auch diese Abhängigkeit ja so doll besteht oder eigentlich immer besteht, werden wir unseren Eltern mehr glauben als unserem Empfinden. Das bedeutet aber, wir werden da schon parteiisch. Mhm. Wir müssen dann der Seite, die natürlich auch später sagen würde, irgendwann, ich habe Angst, nee, es ist gar nicht, es gibt keinen Grund, dass du Angst hast. Mhm. Wir haben dann die Repräsentanz unserer Eltern in uns. Wir sind parteiisch und die ängstliche Seite wandert erstmal ab. Sie hat kein Daseinsrecht mehr. Mhm. Und es geht ja nicht darum, dazu neigen wir Menschen ja oft auch das beschreibe ich in dem Buch, dass wir dann glauben, ja Moment, aber ich kann doch nicht mein Kind jetzt in Angst lassen. Wir machen so schnell einen Umkehrschluss.
Entweder oder, genau. ne? Schwarz oder weiß.
genau, mhm. aber darum geht es natürlich nicht. Denn natürlich sind wir ja auch dafür da, Sicherheit geben zu können. Es ist nur die Frage, auch da, was mache ich jetzt? Ne? Kann ich einen Landeplatz geben der ängstlichen Seite meiner Tochter oder nicht? Und vielleicht ist auch noch interessant, Kathi, weil heute gibt es ja auch schon viele Strömungen, das hat ja Vor- und Nachteile, wo man schon eine andere Form von der Begegnung mit Kindern versucht, irgendwie mehr in die Gesellschaft zu bringen, nach dem Motto, ja, wenn dein Kind Angst hat, dann mach deutlich, es braucht keine Angst zu haben oder gerade das andere, erzähl mir alles über deine Angst vielmehr. Aber wenn das nicht gefühlt ist, mhm. wenn der Raum dafür gar nicht da ist, wenn ich als Eltern ein Konzept für mich daraus mache, dann hat mein Kind noch weniger Möglichkeit. Ich habe mal, um das greifbar zu machen, ich hatte mal eine Klientin, die wurde damals anti-autoritär erzogen. Mhm. Und die war vollkommenst out of order, diese Frau. Es ging ihr sehr, sehr, sehr schlecht, weil sie hatte kein Feindbild. Sie konnte nicht sagen, Wut auf den Vater, weil das ist schrecklich, weil der immer gesagt hat, lass uns doch drüber reden, ich habe wirklich ein Interesse und was ist mit dir? Also hat sie für sich innerlich mächtigste Kritiker aufgebaut. Deine Eltern sind so nett, du bist furchtbar, mit dir stimmt was nicht. Also man muss wirklich aufpassen. Ich halte das für so wichtig. Ich finde gut, dass wir informiert sind, aber ich möchte immer dafür plädieren, es muss auch ein authentischer Raum entstanden sein. Sonst landen wir in Teufelsküche bei unseren Kindern. Und wie ich auch immer wieder sage, der größte Liebesdienst für dein Kind ist, dass du selbst einen Heilungsweg gehst. Das ist der größte Liebesdienst.
Da ist für die nächsten Generationen ja auch viel Hoffnung. Also es passiert ja,
passiert viel.
Ich frage mich manchmal so, was so passiert wäre, wenn meine Eltern den Zugriff gehabt hätten auf all das Wissen und auf die Podcasts von heute. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach, jetzt sind wir in der Spiritualität, in der Geschichte von uns Menschen verankert. Und auch, weil du über die Angst gerade gesprochen hast, aus die ist natürlich ein blinder Fleck, die wir oft nicht wahrhaben wollen. Und da muss ich auch manchmal schmunzeln, wenn ich dann auch bei Social Media, also nicht nur so stirbt dein Ego, sondern so wirst du deine Ängste für immer los. Und dann sage ich, ich glaube nicht, dass es in der Evolution des Menschen verankert ist, dass wir unsere Ängste loswerden sollten.
Ja, genau, ganz genau.
Weil die haben natürlich auch eine wichtige Funktion, also eine absolut lebensnotwendige Funktion. Sondern es geht ja darum, unsere Ängste wahrzunehmen, mit ihnen zu leben und im besten Fall uns ihnen zuzuwenden, sie zu verstehen. Und natürlich auch mal eine schöne, also mir hilft die 478-Atmung von Dr. Weil auch, wenn mein Nervensystem ein bisschen hochfährt. Aber Ängste für immer überwinden, finde ich optimistisch.
Ja, und ich finde, es schlankt uns viel zu sehr ein.
Ja.
Ängste wollen ja was von uns. Also wenn wir uns, wie du gerade meintest, ja tatsächlich auch als Menschheitsfamilie, als eine grundsätzliche ongoing Entwicklung verstehen, dann ist das doch unglaublich wichtig. Also wenn wir nicht mehr getriggert werden können, gibt es keine Entwicklung. Es ist ja nicht das Problem, dass vielleicht eine Angst kommt und ich merke, oh Gott, und ich das hat mit meiner Kindheit zu tun, sondern das Wesentliche ist, kann ich ihr begegnen oder nicht? Und begegnen ist aus meiner Erfahrung auch etwas anderes als in Kontakt sein. Es gibt ja auch manchmal, das halte ich auch für ein respektvoll sage ich das, für die Gefahr eines blinden Flecks, wenn man zum Beispiel dann sein Nervensystem reguliert, um dann Angst halten zu können. Aber halten zu können ist noch gar keine Begegnung. Wenn ich sozusagen dann atme und dann kann sie durchgehen und wo ist da mein emotionales Reifen? Auch das, super, das im Toolkoffer zu haben, wunderbar. Es gibt Situationen, da brauchst du das. Aber was machst du jetzt danach? Das ist die entscheidende Frage.
Anstatt zu fragen, was hat denn die Angst ausgelöst und wie viele Etagen müssen wir denn eigentlich runter und wie alt ist denn der Anteil, der da gerade um sein Leben fürchtet?
Genau. Und das bedeutet doch, eine Seite in mir hängt noch in einer biografischen Schleife. Sie lebt in einer inneren Welt der Ohnmacht, an einem sehr dunklen Ort. Also ich kann an der Stelle noch ein bisschen mehr nach Hause kommen. So, und und mehr Liebe auch kennenlernen.
C.G. Jung, den du auch zitierst in deinem Buch, hat gesagt, der Mensch tut die absurdesten Dinge, um den Schmerz zu vermeiden. Ja. Machen wir, ne?
Machen wir absolut, ja. Das tun wir und wenn wir das eben nicht einerseits, das wird ja auch manchmal gemacht, nicht nur als etwas Biologisches ansehen, manchmal kommen Menschen ja und sagen, naja, aber das ist ja evolutionsbiologisch auch klar, aber dann denke ich immer, ja, aber wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Also ich gehe auch nicht auf jemanden zu mit der Keule und hau den tot, ja. Also da dürfen wir uns doch vielleicht auch ein bisschen von unserer Biologie auch, also dürfen wir doch emotional reifen, dass wir eben nicht mehr nur dem Ersten folgen. Wenn wir also nicht nur das als etwas sehen, was vielleicht naturgegeben ist, sondern als etwas sehen dürfen, wo wir auch noch weiter reifen dürfen, dann ist das sehr verständlich und das heißt nicht, dass wir da drin gefangen bleiben müssen.
Ich würde so gern, weil es ja auch auf deinen Fahnen noch geschrieben steht, wenn du Lust hast, so Richtung Ende, mit dir über Spiritualität sprechen in der Traumaheilung, weil ich es für so ein wichtiges Thema finde, das auch so ganz viele unterschiedliche Aspekte hat. Weil für mich ist ein Leben ohne Spiritualität absolut unvorstellbar. Und gleichzeitig finde ich eine gewisse Reihenfolge ganz wichtig. Ja. Und auch ein hohes Bewusstsein dafür zu haben, was kann Spiritualität, wann ist sie dran und wo wird es wirklich auch ungünstig. Ich will gar nicht sagen gefährlich, aber gefährlich geht schon mittlerweile auch, aber ungünstig vor allem. Trauma und Spiritualität, wie hängt das für dich zusammen?
Ganz, ganz eng. Nun gehe ich aber auch davon aus, dass, so gut wie jeder Mensch urtraumatisiert ist. Mhm. Ich spreche ja nicht nur von den bisher bekannteren Traumaformen. Also die bekanntesten sind ja Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma und Schocktrauma. Es gibt ja noch andere
Traumaformen. Viele andere übrigens.
Viele andere, genau. Sondern ich spreche wirklich von einem Urtrauma. Und allein da kommen wir schon in einen spirituellen Bereich hinein, wie ich eingangs meinte, dass wir können mit unserer emotionalen Ganzheit nicht landen, wenn wir nicht auf Eltern treffen, und Eltern allein wird nicht reichen, wenn wir nicht auf eine Umgebung treffen, die uns zeigt, wie wir die Vielschichtigkeit unseres Seins, also das Potenzial unseres Wesenskernes, verkörpern können. Mhm. Wir müssen parteiisch werden, wir bauen Gefühlsranglisten auf, wir spalten bestimmte innere Ebenen ab. Manche Menschen können sich nicht gut fühlen, manche Menschen können sich nicht, also spüren körperlich, manche Menschen haben Probleme, in eine mentale Klarheit zu kommen und so weiter. Und Spiritualität als ein Aspekt, wie ich das verstehe, ist tatsächlich, dass unsere inneren Ebenen, also die körperliche, die emotionale, die mentale und die feinstoffliche, in einer Linie sind. Mhm. Sie beginnen ineinander zu greifen. Und wenn man das nicht so betrachtet, sondern sagt, wie es leider oft ja auch gesagt wird, Gefühle sind nicht wichtig, alles, was vergänglich ist, ist nicht wichtig, es ginge nur um den transpersonaleren Raum, dann werden wir unserem Menschsein gar nicht gerecht. Und für traumatisierte Menschen ist das wirklich auch wieder Treibstoff, weiterhin in der Dissoziation zu sein. Mhm. Ich spreche auch ganz viel von einer emotionalen Dissoziation. Und deshalb halte ich das Ineinandergreifen von Psychologie und Spiritualität für essentiell. Ich möchte mal wieder dafür aufstehen. Mhm. So. Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich zum Beispiel, ich darf ja Menschen auch sehr tief spirituell begleiten, für mich ist, wie du gerade auch sagtest, ganz entscheidend, dass wir ein psychologisches Fundament erstmal haben für das Entree in eine gesunde Spiritualität. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch schon meditieren kann und sich auch schon in anderen Seinsräumen erfahren kann. Aber es ist ganz wichtig, immer wieder sich auch die Frage zu stellen, wer in mir will meditieren? Mhm. Nehme ich eine Meditationspille? Ah, ich bin unruhig, okay, wie vorhin auch schon gesagt, ich meditiere, oh wow, ich fühle mich wunderbar verbunden, aber was ist jetzt mit der unvermutenden Seite in mir? Ja, die Seiten in uns, die unsere Aufmerksamkeit brauchen, sind die Unverbundenen. Mhm. Verbundenheit herzustellen geht ab einem bestimmten Punkt sehr leicht, aber es ist ja nicht unser Grundzustand, sonst müssten wir es nicht immer wieder herstellen. Mhm. Also was ist mit den Unverbundenen? Wenn wir wirklich in die feinstofflicheren, wunderbaren, transpersonaleren Ebenen wollen, wenn wir diesen wunderbaren Seinsraum, diese Urverbundenheit fühlen wollen, dann brauchen wir nach oben und nach unten die Öffnung. Und nach unten wollen wir in der Regel durch die Gefühlsrangliste immer alle weg. Mhm. Deshalb, wenn ich mit Menschen arbeite, sage ich eben, lass uns wirklich Schritt für Schritt gehen. Mhm. Lass uns erstmal ein Fundament erstmal errichten, dass du ein Stück weit schon aufwachen kannst aus deinem Schutzprogramm, bevor wir dann auch in andere Sphären gehen.
Ich danke dir sehr für diese Ausführungen. Auch da möchte ich ein großes Ausrufezeichen hintersetzen, weil ich natürlich als ehemals Selbstbetroffene, ich kenne den Leidensdruck und ich weiß, wie lang der Weg ist und ich weiß, wie frustrierend es sein kann und wie mühsam. Aber es waren auch große, schwere Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Und wir unterstützen uns doch selber auf unserer Heilungsreise, wenn wir das erstmal würdigen und auch würdigen. Also wenn ein Bein dreimal gebrochen ist und es braucht anderthalb Jahre, dann stellen wir das ja auch nicht in Frage. Wir gehen ja auch nicht zum Orthopäden und sagen, aber in zwei Wochen kann ich schon wieder Fußball spielen, ja, oder? Genau. Und ich finde es mit der Spiritualität sehr wichtig und auch da möchte ich mich deinen Worten anschließen. Ich sage das mit höchstem Respekt. Ich bin hochspiritueller Mensch, ich liebe den Schamanismus, ich liebe alles, was irgendwie nicht greifbar ist in dieser 3D-Welt, in der wir gerade leben. Aber ich weiß eben auch, wie selbstschädigend es sein kann, wenn wir glauben auf unserer Heilungsreise, wir gehen zu irgendjemandem und der macht etwas weg. Genau. Also der Schamane nimmt mir meine Seelenanteile und holt andere zurück. Oder der Geistheiler hat jetzt meine Energieblockaden gelöst. Und solange das unterstützend ist, finde ich das im Prozess überhaupt nicht verwerflich. Aber ich finde auch, und deswegen war mir das auch wichtig, das nochmal kurz mit dir zu besprechen, dieses psychologische Fundament finde ich so essentiell wichtig, um sich selber nicht zu behindern auf dieser Heilungsreise, weil es braucht das Handwerk und dann kommt die Kür.
Ganz genau, super, super schön gesagt, Kathi, und ganz, ganz wichtig auch, weil sonst, ich möchte es aber mal ganz klar sagen, wenn wir in einer Gefühlsrangliste uns den feinstofflicheren Ebenen zuwenden, ist es eines der unspirituellsten Dinge, die wir tun können, denn wir sagen Nein zum Jetzt.
Mhm, genau.
Und eine der ganz wichtigen Säulen ist ein Ja zum Jetzt. Und wenn wir kein Ja zum Jetzt haben, ist es wichtig zu gucken, dass mein Nein zum Jetzt ein Ja hat.
Mhm.
Also, ne, also Spiritualität, Liebe würde ja eben auch sagen, zu einem Nein, sei ganz da. Und dann müssen wir erstmal auf dieser Ebene uns erstmal anschauen.
Mhm.
Sonst laufen wir die ganze Zeit einen Bypass. So,
ja. Also das darf jeder Mensch für sich entscheiden. Weder Maria noch ich urteilen über irgendjemanden. Wir verstehen sehr gut, absolut, wie groß die Not ist. Aber ich kann nur sagen, kein Astrologe wird euch euer Trauma heilen und auch wahrscheinlich kein Schamane. Und gerade auch diese Entwicklung. Ich finde generell die Forschung in Therapiekontexten an Microdosing ganz wunderbar. Ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren ganz, ganz viel geschieht. Aber die Entwicklung, die ich gerade beobachte, dass Menschen entweder ins Ausland fahren, entweder nach Südamerika und dort Ayahuasca machen im Dschungel oder mit Pilzen oder LSD rumexperimentieren in irgendwelchen Hinterhöfen mit Trauma-Hintergrund. Bitte tut es nicht.
Unbedingt. Und ich kenne einige Menschen, die da auch wirklich in so Teufelsküche gelandet sind. Es kann für manche öffnend sein als eine wichtige Erfahrung und für manche kann es wirklich eine zu große Öffnung geben und sie landen wirklich an sehr tiefen, dunklen Orten. Und ich würde immer die Frage stellen, wer in mir möchte das und warum?
Mhm.
Und es muss doch letztendlich darum gehen, dass wir selbst zur emotionalen Expertin oder zum emotionalen Experten,
genau,
für uns selbst werden. Das heißt, dass wir nicht aus einer emotionalen Notwendigkeit dann die Dinge tun, sondern weil wir spüren, okay, jetzt ist der richtige Schritt. Ich wollte das vor vielen Jahren unbedingt. Als ich so in meinem ganzen, heute würde ich sagen, Traumasog drin war, habe ich auch überlegt, weil dann kam das so auf mit den verschiedenen Pflanzen, die man da einnehmen kann und so. Und hatte aber ganz stark das innere, so eine Alarmanlage, Vorsicht, und habe damals mit meiner damaligen Therapeutin das auch angeschaut, weil sie natürlich auch sagte, warum, Maria?
Mhm.
Warum hast du keine
wichtige
Zeit?
Wichtige Frage, ja.
Wieso kannst du dir keine Zeit geben? Und das war ganz wichtig. Ne?
Mhm.
Also von daher, wie du gerade sagtest, es geht nicht darum, das ist immer richtig und das ist immer falsch, um Gottes Willen. Einfach nur wisse, was du tust.
Ja. Sei dir dessen bewusst.
Genau, hinterfrage deine Absicht.
Ja, und wenn ihr einen tollen Therapeuten oder eine gute Coachin habt, bezieht sie mit ein und fragt sie, weil häufig hilft auch der objektive Blick von außen oder eben diese Reflexionsfrage, warum und wer in dir will das denn eigentlich und was ist das Anliegen? Und dazu gehören übrigens auch Dunkelretreats, die ich auch echt problematisch finde, immer mit dem Wissen über Trauma. Oder ich weiß sogar von Menschen, die Schweigemeditations Kurse besucht haben und es war die Hölle auf Erden und es hat eine Retraumatisierung nach der anderen ausgelöst. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Dinge bewusst machen, um uns selber nicht noch mehr Schaden zuzufügen.
Genau. Und das können tolle Dinge sein. Ich kenne auch Menschen, die machen das und das ist super. Also auch da vielleicht nochmal auch sagen, wenn du sowas machst, wer A sagt, muss nicht B sagen. Wenn du merkst, du bist im Schweigeretreat, ein Bekannter von mir hat das gerade vor kurzem gemacht, Hölle für ihn, weil viel zu viel nach oben kam und er hat aufgehört.
Super.
Weißt du, gut. Super. Wer A sagt, muss nicht B sagen.
Liebe Maria, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir, liebe Kathi. Es ist mir immer wieder eine große Freude. Wirklich, ganz großartig.
Danke für deine fantastische Arbeit. Das neue Buch von Maria ist jetzt im Handel. Der blinde Fleck, unsere psychischen und psychosomatischen Symptome als stärkste Verbündete. Wir bleiben verbunden und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Dir auch, Kathi. Vielen Dank.
Dankeschön.
Großes Dankeschön am Schluss, wie immer, an euch, ihr Lieben, fürs Teilen, fürs Hören dieses Podcastes und dass ihr euch überhaupt auf den Weg macht und euch traut, euch selber besser kennenzulernen. Es gibt immer was Wundersames zu entdecken und der Schlüssel zu all unseren offenen Fragen, der liegt nun mal in uns vergraben und nicht irgendwo im Außen. In der nächsten Woche geht es weiter. Dann treffe ich Lotta Katharina Labs, ebenfalls hier in Hamburg. Lotta ist eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit, die Menschen hilft, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, auf ganz unterschiedlichen Wegen, aber vor allem, indem sie sie sichtbar macht. Lotta hat eine ganz besondere Energie und ich konnte mir aus unserem Gespräch für mich persönlich unglaublich viel mitnehmen und ich bin sehr sicher, euch wird's genauso gehen. Bitte schickt diesen Podcast weiterhin in die Welt, lasst mir gerne eine Bewertung da und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag hier wieder hören. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.